Rainer, lies mal vor. Kapitel 21. Luigi Vampas Speisekarte. Danglars erwachte nach längerem Schlaf. Für einen Pariser, der an seidene Vorhänge, an samtüberzogene Wände, an den Wohlgeruch, der von dem Holz im Kamin aufsteigt und ähnlichen Luxus gewöhnt ist, muss das Erwachen in einem Felsen wie ein schlechter Traum sein. Doch in einer Sekunde war sich Danglars der rauen Wirklichkeit bewusst.
»Ja, ja«, murmelte er, »ich bin in den Händen der Banditen, von denen uns Albert von Morcerf erzählt hat.«
Seine erste Bewegung war zu atmen, um sich Gewissheit zu verschaffen, dass er nicht verwundet sei.
»Nein«, sagte er, »sie haben mich weder umgebracht noch verwundet, aber sie haben mich vielleicht bestohlen.«
Er fuhr rasch mit den Händen in seine Taschen. Sie waren unberührt. Die 100 Louis d'Or, die er sich vorbehalten hatte, um seine Reise von Rom nach Venedig zu machen, waren noch in der Tasche seiner Beinkleider, und das Portefeuille, worin er den Kreditbrief über 5.050.000 Francs aufbewahrt hatte, fand sich in seiner Rocktasche.
»Sonderbare Banditen, die mir meine Börse und mein Portefeuille lassen«, sagte er zu sich selbst. »Sie werden es, wie ich es mir gestern Abend gedacht habe, auf Lösegeld abgesehen haben. Halt, ich habe auch noch meine Uhr. Wir wollen einmal sehen, wie viel Uhr es ist.«
Danglars Repetieruhr schlug 5:30 morgens. Ohne sie wäre Danglars in völliger Ungewissheit über eine Stunde gewesen, denn das Tageslicht drang nicht in die Zelle. Sollte er eine Erklärung von den Banditen verlangen? Sollte er geduldig warten, bis sie ihn auffordern würden? Das Letztere schien ihm ratsamer. Danglars wartete. Er wartete bis um die Mittagsstunde. Während dieser Zeit ging eine Schildwache an seiner Tür auf und ab. Um 8 Uhr morgens war die Wache abgelöst worden. Danglars bekam Lust zu sehen, wer ihn bewachte. Er bemerkte, dass Lichtstrahlen, die von der Lampe herrührten, durch die schlecht zusammengefügten Bretter der Tür drangen. Er näherte sich einer dieser Öffnungen gerade in dem Augenblick, wo der Bandit ein paar Schluck Branntwein aus einem ledernen Schlauch nahm. Zur Mittagsstunde fand wieder eine Ablösung statt. Danglars war begierig, seinen neuen Wärter zu sehen, und näherte sich abermals der Spalte. Es war ein athletischer Bandit, ein Goliath mit großen Augen, dicken Lippen und eingedrückter Nase. Sein rotes Haar hing auf seine Schultern in gedrehten Zöpfen wie eine Anzahl von Schlangen herab.
»Oh,
sagte Danglars,
»der gleicht mir einem Werwolf aus einem menschlichen Geschöpf. In jedem Fall bin ich alt und zäh und mein Fleisch ist nicht gut zu beißen.«
Man sieht, Danglars hatte noch so viel Geistesgegenwart, dass er scherzen konnte. Im selben Augenblick setzte sich sein Wärter, als wollte er ihm beweisen, er sei kein Werwolf, der Tür seiner Zelle gegenüber, zog aus seinem Rucksack schwarzes Brot, Zwiebeln und Käse und fing an, diese Dinge mit großem Appetit zu verzehren.
»Der Teufel soll mich holen«,
sagte Danglars, indem er durch die Spalte seiner Tür einen Blick auf das Mahl des Banditen warf.
»Wenn ich begreife, wie man solchen Unrat essen kann.«
Doch die Geheimnisse der Natur sind unerforschlich, und es übt auf den hungrigen der Anblick eines Schmausenden einen eigenen Reiz. Danglars fühlte plötzlich, dass sein Abscheu in diesem Augenblick keinen Grund hatte. Der Mensch kam ihm weniger hässlich, das Brot weniger schwarz, der Käse frischer vor. Die rohen Zwiebeln endlich, ein abscheuliches Nahrungsmittel des Wilden, erinnerten ihn an gewisse Pariser Brühen, die sein Koch so ausgezeichnet bereitete, wenn Danglars zu ihm sagte, »Herr Denisot, machen Sie mir heute einen guten Canailleteller.« Er stand auf und klopfte an die Tür. Der Bandit hob den Kopf empor. Danglars sah, dass man ihn gehört hatte, und verdoppelte sein Klopfen.
»Que cosa?«
fragte der Bandit.
»Sagen Sie doch, Freund«,
rief Danglars mit seinen Fingern an die Tür trommelnd,
»es scheint mir, es wäre Zeit, dass man mir auch zu essen gäbe.«
Doch
Mag es nun sein, dass der Riese ihn nicht verstand? Oder wollte er ihn nicht verstehen? Jedenfalls setzte er, ohne sich stören zu lassen, sein Mahl fort. Danglars fühlte seinen Stolz gedemütigt, und da er sich nicht weiter mit diesem Tier einlassen wollte, so legte er sich auf seine Bockhäute und sprach kein Wort mehr. Es vergingen abermals 4 Stunden. Der Riese wurde durch einen anderen Banditen ersetzt. Danglars, der ein furchtbares Zerren im Magen fühlte, stand sacht auf, hielt sein Auge wieder an die Spalten seiner Tür und erkannte das kluge Gesicht seines Führers. Es war in der Tat Peppino, der die friedliche Wache bezog, sich der Tür gegenüber niederließ und zwischen seinen Beinen einen irdenen Topf, der warme, duftende Kichererbsen mit Speck enthielt, niedersetzte. Neben diesen Kichererbsen stellte Peppino noch ein hübsches Körbchen mit Trauben und eine Flasche Orvieto-Wein. Peppino war offenbar ein Leckermaul. Als Danglars diese gastronomischen Vorbereitungen sah, lief ihm das Wasser im Munde zusammen.
»Ach, wir wollen doch sehen, ob der manierlicher ist«,
dachte er und klopfte sacht an die Tür.
»On y va?«
sagte der Bandit, der in Pastrinis Haus das Französische gelernt hatte. Danglars erkannte jetzt in ihm wirklich den, der ihm so wütend
»Dentro la testa«
zugerufen hatte. Doch es war keine Zeit zu Vorwürfen. Er nahm im Gegenteil sein freundlichstes Gesicht an und sagte mit liebenswürdigem Lächeln,
»Verzeihen Sie, mein Herr, wird man mir nicht auch zu essen geben?«
»Wie?« rief Peppino. »Sollte Eure Exzellenz zufällig Hunger haben?«
»Zufällig, das ist herrlich«,
murmelte Danglars.
»Es sind gerade 24 Stunden, dass ich nichts mehr gegessen habe.« »Allerdings, mein Herr«,
fügte er laut hinzu,
»ich habe Hunger und sogar sehr großen Hunger.«
»Und Eure Exzellenz will essen?«
»Auf der Stelle, wenn es sein kann.«
»Nichts kann leichter sein«, sagte Peppino. »Man verschafft sich hier alles, was man haben will, wenn man bezahlt, wie dies bei allen ehrlichen Christen Brauch ist.«
»Das versteht sich«,
rief Danglars,
»obgleich die Leute, die einen verhaften und einsperren, ihre Gefangenen wenigstens auch nähren sollten.«
»Auf der Stelle, Exzellenz, was wünschen Sie?«
Peppino setzte seinen Napf so auf die Erde, dass der Dampf unmittelbar Danglars in die Nase stieg.
»Sie haben also Küchen hier?«
fragte der Bankier.
»Wie, ob wir Küchen haben? Vollkommene Küchen.«
»Und Köche?«
»Vortreffliche.«
»Wohl, ein Huhn, einen Fisch, Wildbret, gleich viel was, wenn ich nur etwas zu essen bekomme.«
»Gleich nach dem Belieben, Eure Exzellenz. Wir wollen sagen, ein Huhn, nicht wahr?«
»Ja, ein Huhn.«
Peppino richtete sich auf und schrie mit lauter Lunge,
»Ein Huhn für seine Exzellenz!«
Peppinos Stimme widerhallte noch unter den Gewölben, als bereits ein hübscher, schlanker, wie die antiken Fischträger halbnackter junger Mensch erschien. Er trug das Huhn auf einer silbernen Platte.
»Man sollte glauben, man wäre im Café de Paris«,
murmelte Danglars.
»Ihr Exzellenz«,
sagte Peppino, indem er das Huhn aus den Händen des jungen Banditen nahm und auf einen wurmstichigen Tisch setzte, der nebst einem Schemel und dem Bett von Bockshäuten die ganze Ausstattung der Zelle bildete. Danglars forderte ein Messer und eine Gabel.
»Ihr Exzellenz«,
rief Peppino und bot ihm ein kleines, stumpfes Messer und eine Gabel von Buchsbaum. Danglars nahm Messer und Gabel und schickte sich an, das Huhn zu zerschneiden.
»Verzeihen Sie, Exzellenz«,
sagte Peppino, eine Hand auf die Schulter des Bankiers legend.
»Mir bezahlt man, ehe man isst. Sonst gibt's beim Fortgehen Differenzen.«
»Ah, ah«,
murmelte Danglars,
»das ist nicht mehr wie in Paris. Abgesehen davon, dass Sie mich wahrscheinlich schinden werden. Doch wir wollen die Sache großartig betreiben. Mein Freund, ich habe immer von der Wohlfeilheit des Lebens in Italien reden hören. Ein Huhn wird in Rom 12 Sous kosten.«
Und dabei warf er Peppino einen Louis-d'Or zu. Peppino hob den Louis-d'Or auf. Danglars näherte das Messer dem Huhn.
Einen Augenblick, Exzellenz«,
sagte Peppino aufstehend.
»Eure Exzellenz ist mir noch etwas schuldig.«
»Ich dachte schon, Sie würden mich schinden«,
murmelte Danglars und fügte laut hinzu.
»Wie viel ist man Ihnen noch für diese schwindsüchtige Hohn schuldig?«
»Eure Exzellenz hat mir einen Louis-d'Or auf Abschlag gegeben, und es ist mir noch 4.999 Louis-d'Or schuldig.«
Danglars riss seine Augen bei diesem großartigen Scherz sehr weit auf.
»Ah, sehr drollig«,
murmelte er.
»In der Tat, äußerst drollig.«
Er wollte wieder zum Werk schreiten und das Huhn zerlegen, doch Peppino hielt ihm die rechte Hand fest und sagte,
»Erst das Geld, mein Herr.«
»Wie, Sie scherzen nicht?«
»Wir scherzen nie, Exzellenz.«
»Wie, 100.000 Francs für dieses Huhn?«
»Exzellenz, es ist unglaublich, wie viel Mühe man hat, um Geflügel in diesen verfluchten Grotten aufzuziehen.«
»Gehen Sie. Ich finde das sehr komisch, in der Tat äußerst belustigend. Doch da ich Hunger habe, lassen Sie mich essen. Hier ist noch ein Louis d'Or für Sie.«
»Dann macht es noch 4.998 Louis d'Or«,
sagte Peppino mit derselben Gleichgültigkeit.
»Mit Geduld werden wir zum Ziel gelangen.«
»Oh«,
versetzte Danglars, empört über diesen beharrlichen Spott.
»Oh, niemals! Gehen Sie zum Teufel! Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben.«
Peppino machte ein Zeichen und der junge Mensch nahm rasch das Huhn weg. Danglars warf sich auf sein Bett. Peppino schloss wieder die Tür und fing an, seine Erbsen mit Speck zu essen. Danglars kam sein Magen durchlöchert vor wie das Fass der Danaiden. Er konnte nicht glauben, dass es ihm je gelingen würde, ihn zu füllen. Er fasste übrigens noch eine halbe Stunde Geduld. Doch es ist nicht zu leugnen, dass ihm diese halbe Stunde wie ein Jahrhundert vorkam. Dann stand er auf, ging abermals zur Tür und sprach,
»Hören Sie, mein Herr, lassen Sie mich nicht länger schmachten. Sagen Sie mir sogleich, was man von mir will.«
»Exzellenz, sagen Sie vielmehr, was Sie von uns wollen. Geben Sie Ihre Befehle und wir werden sie ausführen.«
»So öffnen Sie vor allem.«
Peppino öffnete.
»Ich will«,
sagte Danglars.
»Bei Gott, ich will essen.«
»Sie haben Hunger?«
»Ei, Sie wissen es wohl.«
»Was wünscht Eure Exzellenz zu essen?«
»Ein Stück trockenes Brot, da die Hühner in diesen verfluchten Höhlen so ungeheuer teuer sind.«
»Brot, es sei«, rief Peppino.
»Holla, Brot!«
Der junge Mann brachte ein kleines Brot.
»Hier«,
sagte Peppino.
»Wie viel?«
fragte Danglars.
4.998 Louis d'Or. Ich habe 2 Louis d'Or Vorschuss.«
»Wie, ein Brot 100.000 Francs?«
100.000 Francs«,
erwiderte Peppino. »Wir bedienen nicht nach der Karte, sondern zu einem Preis. Ob man wenig, ob man viel isst, ob man 10 Schüsseln verlangt oder eine einzige, das kostet bei uns gleich viel.«
»Aber mal ist dieser Scherz, lieber Freund. Ich erkläre Ihnen, dass das albern ist. Sagen Sie mir auf der Stelle, dass ich vor Hunger sterben soll. Die Sache wird schneller abgemacht sein.«
»Nein, Exzellenz, Sie wollen sich selbst um das Leben bringen. Bezahlen Sie und essen Sie.«
»Womit bezahlen, dreifaches Tier?«
sagte Danglars außer sich.
»Glaubst du, man trägt mir nichts, dir nichts, 100.000 Francs bei sich?«
»Sie haben 5.050.000 Francs in Ihren Taschen, Exzellenz«,
erwiderte Peppino.
»Das macht 50 Hühner zu 100.000 Francs und ein halbes Huhn zu 50.000 Francs.«
Danglars schauderte. Die Binde fiel ihm von den Augen. Das war allerdings immer noch ein Scherz, aber er begriff ihn endlich.
»Hören Sie«,
sagte er,
»wenn ich Ihnen diese 100.000 Francs gebe, werden Sie sich dann wenigstens für bezahlt erklären und mich nach Belieben essen lassen?«
»Allerdings«, sprach Peppino.
»Doch wie soll ich sie Ihnen geben?«
versetzte Danglars, freier atmend.
»Nichts leichter. Sie haben einen offenen Kredit auf Thompson & French via dei Banchi in Rom.«
geben Sie mir eine Anweisung von 4.998 Louis d'Or auf diese Herren und unser Bankier wird sie uns abnehmen.« Danglars wollte sich wenigstens das Verdienst des guten Willens geben, nahm die Feder, die ihm Peppino nebst Papier reichte, schrieb den Zettel und unterzeichnete.
»Hier«,
sagte er,
»hier ist eine Anweisung auf den Inhaber.«
»Und hier ist Ihr Huhn.« Danglars zerschnitt seufzend das Huhn. Es kam ihm sehr mager für eine so fette Summe vor. Peppino aber las aufmerksam die Anweisung, steckte sie in die Tasche und aß seine Kichererbsen weiter.